Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
So, servus Johannes.
Hallihallo Maurice. Warte mal, ich sitze glaube ich noch ein bisschen zu hoch. Und das Handy, zack.
Das ist aber heute ein schöner Hintergrund bei dir.
Ja, Wahnsinn. Ich sitze in der Natur sozusagen. Ups, sorry.
So, jetzt. Ja, sehr cool. Ja, ich habe ja letztens dein Haus gesehen auf Bildern. Das ist jetzt auf meinem Vision Board.
Ja, genau. Also okay. Soll ich dir noch ein paar Bilder schicken?
Nee, schön, dass es heute geklappt hat. Hintergrund ist ja folgender, egoistisch, wie ich nun mal bin, ne? steht ja die Steuererklärung ins Haus und ich hatte gehofft, von dir noch den ein oder anderen Steuertipp zu erfahren. Und bevor wir das in einem dualen Gespräch machen, dachte ich, wir machen wir das mal ganz live hier bei Instagram.
Ja, vor allem kostet es dein Geld, ne?
Ja, genau, so kann ich quasi immer drum rumkommen, dich zu bezahlen und hole dich einfach in Livestreams und spare mir dann dein Honorar. Genau das ist mein Ziel.
Ja, ich kenne dich mittlerweile.
Ja, wir hatten ja heute auch ein Gespräch und ich hab dir ja auch gesagt, was für Wörter ich mag, ja, was auf meiner Seite sind, die ich gerne habe und was ich nicht mag. Auf der Seite von Wörtern, die ich mag, ja, sind Dinge wie Maurice, du bekommst Geld zurück, Rückerstattung, Guthaben, ja, auf der Seite, die ich nicht mag, sind Dinge wie Vorauszahlung, Umsatzsteuervorauszahlung, ist ja so ein schreckliches Wort schon allein.
Ja, warte, ich schreib's mal auf.
Ja. Na, ich schicke dir nochmal eine Liste, weil Johannes und ich sind selber gerade noch in der Kennenlernphase unserer Zusammenarbeit und deswegen muss er die Wörter kennen, die ich mag.
Ja, aber zur Rückerstattung kann ich dir ja gleich was erzählen, von daher, weil das für viele vielleicht auch interessant ist. Nicht, dass man große Rückerstattung kriegt, sondern ja, was es auch noch mit dem Wort auf sich hat.
Da können wir gleich drauf eingehen, genau. Also ich habe mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben. Gerade aus dem letzten Jahr habe ich einige Learnings mit meiner eigenen Steuererklärung gemacht. Auf die will ich mal eingehen. Und lass uns doch insgesamt mal versuchen, ja, so viele Steuertipps, Steuerhacks, wie auch immer man das bezeichnen will, mehr oder weniger seriös dann in der Kommunikation. Aber ja, lass uns mal überlegen, so viele Steuertipps wie möglich mal zusammenzupacken. Und bei dem Thema Steuern ist es ja, glaube ich, sehr schwierig, auch alle immer zu treffen, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Verhältnisse und das rechtfertigt ja schlussendlich auch deinen Beruf, den Steuerberater, dass eben nicht alles gleich ist, ja, dass es eben hochkomplex oftmals ist. Aber ja, vielleicht packen wir von allem etwas in die Tüte heute.
Genau, also zumindest versuchen wir es mal. Und du hast ja auch Fragen vorab bekommen. Ich habe Fragen vorab bekommen und das können wir ja gleich aufgreifen, weil es ja auch komplett aktuell durch Corona den Homeoffice-Bonus oder wie das Ding auch immer heißen mag. Ja, ich habe mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, weil ich mich selber noch nicht so sehr darum gekümmert habe. Aber ganz wichtig, ne? Also man kann 5 € Homeoffice-Bonus bekommen. Das haben die meisten ja schon gehört. Pro Tag, aber begrenzt auf 600 €. Und was viele auch nicht wissen, ich habe ja eine Werbungskostenpauschale. Das heißt, ohne dass ich irgendwas angebe, habe ich bei der Steuererklärung 1.000 € Werbungskosten berücksichtigt. Diese 600 €, die fallen da leider rein. Das heißt, ich kriege diese 600 nicht zusätzlich, ja, sondern wenn ich halt nur 200 Werbungskosten habe und kriege dann die 600, dann habe ich 800, dann habe ich überhaupt keine steuerliche Auswirkung. Also das leider schon mal als schlechte Nachricht, was diesen Home Homeoffice-Bonus hier betrifft.
Da gibt es ja dann wahrscheinlich noch einen zweiten Punkt, den man beachten muss, nämlich den Fahrtweg. Ne? Wenn ich jetzt Homeoffice, also wie ist die Regel? Ich darf 5 € Kosten absetzen. Das heißt, ich bekomme ja keine 5 €. Ne? Ich kann sie steuerlich als Werbungskosten geltend machen. Und bei einem Steuer, weiß ich nicht, wenn der Spitzensteuersatz 42% hast, dann bekommst du die ja dann schlussendlich irgendwie zurück, ja, mit der Steuerrückerstattung. Wenn ich aber jetzt einen weiten Fahrtweg zur Arbeit habe, dann ist ja der sinnvoller, oder nicht?
Ja, also wenn ich halt fahren darf, ne?
Also, ja, so meinst du, ja. Natürlich also muss ich dann auch zur Arbeit gefahren sein, meinst du?
Ja, und auch dürfen, ne? Weil viele durften ja oder dürfen nicht zur Arbeit. Ne? Dann sind sie ja gezwungen, Homeoffice zu machen. Also dann habe ich ja nicht die Wahl, dass ich jetzt sage, oh, ich habe 50 Kilometer Fahrtweg und fahre jedes Mal ins Büro. Klar, aber theoretisch, ne, kann ich abwägen, was bringt mir die Fahrt zum Arbeitsplatz und was bringt mir die 5 € Homeoffice-Bonus. Kann ich natürlich vorher ausrechnen. Weil ganz wichtig, wenn ich halt 120 Tage ansetze Homeoffice, dann fallen diese 120 Tage in der Pendlerpauschale natürlich weg. Ja, also dann kann ich halt nicht noch zusätzlich 230 Tage Pendlerpauschale angeben, ja, weil 120 Tage sind diese 600 €. Und das kontrolliert natürlich auch das Finanzamt, dass ich hier nicht doppelt abziehe.
Ja, und du sagtest jetzt auf 600 € begrenzt. Das hieße, das sind ja 120 Homeoffice-Tage. Was mit den anderen 100 Tagen?
Ja, du, also wenn ich dann wirklich länger Homeoffice hatte, dann habe ich Pech. Dann kriege ich halt hier nicht diese Pauschale. Das heißt nicht, dass ich keine Kosten geltend machen kann. Aber die Pauschale sagt ja, ich muss gar keinen Nachweis führen. Also das ist ja der große Vorteil für dich als Steuerpflichtiger, dass ich nicht irgendwelche Kosten sammeln muss, was weiß ich, von den Heizkosten anfangen und das dann runterbreche, sondern ich darf einfach pauschal 5 € ansetzen. Bin ich jetzt das ganze Jahr im Homeoffice oder halt viel länger als diese 120 Tage, dann kann ich natürlich noch einen Nachweis führen, dass ich ja darüber hinaus noch Kosten habe. Also das ist dann schon möglich.
Ja, wenn ich jetzt das ganze Jahr im Homeoffice bin, dann könnte ich jetzt zum einen auch mal mein Arbeitszimmer richtig begründen. Ne? Dann habe ich ja ein handfestes Argument für das Arbeitszimmer. Also das genau, kann aber, ich doch dann...
Wie bitte? Ja, aber es muss ein Arbeitszimmer sein. Ne? Also da scheitern ja manche schon, dass sie gar kein zusätzliches Zimmer haben. Ja, also selbst wenn ich das ganze Jahr jetzt zum Homeoffice gezwungen bin, ja, weil mein Arbeitgeber mich halt ins Büro lässt, dann habe ich klar die Möglichkeit, ein Arbeitszimmer jetzt plötzlich anzusetzen. Aber ich muss natürlich ein Arbeitszimmer haben. Und da ist halt dann nachher die Gefahr, dass ich kein Arbeitszimmer habe. Die Homeoffice-Pauschale, die kriege ich auch, wenn ich es im Schlafzimmer mache. Ne? Also ganz egal, im Schlafzimmer, Esszimmer, wo auch immer. Ne? Da brauche ich keinen extra Nachweis dafür.
Das heißt, mindestens eine 2-Zimmer-Wohnung bräuchte ich.
Ja. Also kommt drauf an. Es kommt drauf an. Also klar, es wird schon schwierig, wenn du Kinder hast. Ja, aber du musst halt einen Nachweis führen können, dass du ein Zimmer hast und das ist jetzt keine Besenkammer. Ja, also das muss dann schon eine gewisse Größe haben. Ein Schreibtisch muss reinpassen, ein Stuhl, ein PC. Ja, also es kann schon klein sein, aber es muss eigentlich ein abgeschlossener Raum sein.
Und jetzt will ich nicht mit dieser Homeoffice-Pauschale arbeiten, sondern ich möchte die tatsächlich angefallenen Kosten als Werbungskosten ansetzen. Das geht doch sicherlich auch. Und welche Kosten kann ich da so reintun?
Du meinst jetzt, wenn du einfach jetzt zu Hause verpflichtet bist, Homeoffice zu machen, dass du mehr Kosten als du die 5 € hast?
Ja, jetzt als Beispiel, ne, wenn ich in meiner Agentur fahre, dann habe ich dort einen Wasserspender, dann gibt es dort Kaffee. Man muss sagen, bei mir in der Agentur hört es dann schon auf. Liebe Grüße, Thomas. Ja. Nee, aber da gibt es eben einiges. Und jetzt, guck mal, jetzt muss ich das in meinem Homeoffice alles hier selber finanzieren, den Spaß.
Ja, ja, da kommst du aber nicht drum rum. Ne, also du kannst leider nicht dann daheim deine Cola oder was auch immer, ja, oder dein Wasser, dein Mineralwasser, dann plötzlich von der Steuer absetzen. Das geht nicht. Weil alles, was jetzt du bei deinem Arbeitgeber bekommst, ist ja auch nicht selbstverständlich. Also es gibt Arbeitgeber, da bekommst du gar nichts. Also zumindest auch den Kaffee musst du sogar bezahlen. Also das gibt es auch. Dann gibt es diese Kaffeekasse. Also es ist ja gar nicht selbstverständlich. Das zahlt dein Arbeitgeber on top.
Aber er setzt es auch von der Steuer ab und ich darf es nicht, ja?
Ja. Ja, klar, er hat dann die Ausgaben, ist der Vorteil, er kann es von der Steuer absetzen. Ne? Das sind dann so gewisse Aufmerksamkeiten für die Arbeitnehmer. Klar, das geht. Aber du kannst jetzt nicht im Umkehrschluss dann daheim deine Cola, deinen Kaffee und so weiter absetzen. Das geht nicht. Das ist Privatvergnügen.
Ich habe hier ein Arbeitszimmer, kann ich euch gleich mal zeigen. nee, aber Arbeitszimmer, mache ich das richtig? Also Arbeitszimmer habe ich hier tatsächlich und dann teile ich im Grunde die Mietkosten, auch die Strompauschale, alles packe ich zusammen und dann teile ich es durch den Quadratmeterschlüssel.
Ja, genau. Ja. Ja, also so, und bei dir ist natürlich dann begrenzt, weil du wahrscheinlich ja auch noch ein Arbeitszimmer, einen Arbeitsplatz bei deinem Arbeitgeber hast. Ja, dann ist ja das Arbeitszimmer auf 1250 Euro begrenzt im Jahr. Ja, also auch das ist ganz wichtig in der Homeoffice-Pauschale, weil es gibt ja auch welche, die ein Arbeitszimmer haben. Dann muss ich auch wieder abwägen, weil ich kriege nicht beides. Also ich setze halt dann das an, was günstiger ist. Wenn ich beim Arbeitszimmer halt dann auf 800 Euro komme, dann setze ich das Arbeitszimmer an. Dafür entfällt aber die 600 Euro Homeoffice-Pauschale. Ja, also auch hier gibt es keinen doppelten Abzug, dass ich Arbeitszimmer plus Homeoffice-Pauschale bekomme.
Ist ja nicht gerade großzügig, ne?
Ja, das Einzige, was da eigentlich großzügig ist, dass man halt keinen Nachweis führen muss. Ne, dass gesagt wird, okay, 5 Euro pauschal. Das ist das Einzige, was hier wirklich großzügig. Ansonsten, ja, also du hast schon ein Problem. Also du darfst wirklich nicht zur Arbeit fahren. Ne? Also du darfst noch nicht mal die Post holen, ne, vom Arbeitgeber. Dann zählt dieser Tag nicht als Homeoffice. Ne? Also wenn ich dienstlich unterwegs wäre, da muss ich ja gar nicht ins Büro fahren, sondern ich hole nur die Post, weil ich im Sekretariat normal arbeite, dann zählt es nicht als Homeoffice-Tag.
Wie sieht es denn mit Studenten aus? Haben die auch eine Homeoffice-Pauschale?
Ja, gut, die können es halt ansetzen dann bei ihrer Sonderausgaben. Ne? Die erhöhen dadurch ihre Sonderausgaben und bringt dann vielleicht mal für die Zukunft was, wenn sie gar keine Steuern bezahlen.
Stimmt, das muss man ja auch dazu sagen, ne? Wenn du keine Steuern gezahlt hast, kannst du auch keine zurückholen.
Ja, so viel zu deiner Rückerstattung. Ne?
Ja, genau. In meiner Idealwelt, Johannes, damit ich dir das schon mal erkläre, ist es so, ich zahle gar keine Steuern und kriege noch welche zurück.
Ja, genau. Ja. Dann sind es aber keine Steuern, dann sind es andere Dinge. Ne?
Aber... Okay, nehmen wir mal den Punkt Homeoffice mit, also 5 Euro pro Tag, allerdings gedeckelt auf 600 und berücksichtigen, okay, man hat sowieso 1.000 Euro Werbungskosten pauschal, also die muss man erstmal auch übersteigen, aber das wirst du ja sicherlich jetzt erklären, wie man die übersteigt, ne, als Angestellter.
Also auch gerade noch, weil ich hier gerade lies, wegen den Fahrtkosten wieder, ne? Also Fahrtkosten und im Vergleich zum Homeoffice, das, was ich vorhin einleitend gesagt habe, wenn ich wirklich zum Homeoffice verdonnert bin, also ich gar nicht arbeiten kann bei meinem Arbeitgeber, ne? Weil der halt geschlossen hat oder aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich ein Problem, dann kann ich natürlich auch nicht 5 Arbeitstage, die ich sonst normalerweise in dem Jahr habe, pro Woche ansetzen. Weil das Finanzamt dann auch Möglichkeiten hat der Kontrolle, ja hey, da war ja gar keine Möglichkeit zum Arbeitsplatz zu fahren. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich fahre 5 Tage in der Woche. Das wäre genauso, wenn ich Teilzeit arbeite, ja, und eigentlich nur 2 Tage pro Woche ins Büro fahre, dann darf ich auch nur 2 Tage ansetzen. Und so ist beim Homeoffice natürlich auch. Also da muss ich aufpassen. Natürlich kann ich das versuchen, ja, ob das Finanzamt das dann im Detail immer prüft und klärt, ob ich jetzt wirklich jeden Tag ins Büro gefahren bin, obwohl ich das gar nicht konnte, ne, nur um diese Pendlerpauschale anzusetzen. Also da wirklich vorsichtig, ja, weil da bin ich ja schon, ja, Steuerhinterziehung will ich jetzt mal nicht sagen, ja, aber natürlich tue ich da was ich nicht tun darf.
Ja, Thema Mindset, Steuerhinterziehung. Bei so einem Punkten, wann fängt denn da überhaupt die Steuerhinterziehung an? Ich hab ja grundsätzlich immer das Mindset, erstmal probiere ich etwas und ja, vielleicht scheitere ich dann und dann wird es eben korrigiert. Ich habe es ja auch im Umkehrschluss beim Finanzamt letztes Jahr und das ist einer meiner wichtigsten Learnings. Da kam der erste Steuerbescheid und der war absolut fehlerhaft, ja, absolut fehlerhaft von deren Seite. Und das Finanzamt ist für mich immer wie so eine Autoritätsperson, wie so ein Polizist, ja, wo ich sage, okay, das muss erstmal richtig sein, so gefühlt, ja, das ist sozusagen meine Erziehung, ja, und ich habe gemerkt, hey, nein, die schicken das auch erstmal raus. Es stellte sich raus, dass das irgendwie er sagte zu mir, das ist ein Ausbildungsbetrieb und das hat sein Auszubildender gemacht und der kannte das Gesetz noch gar nicht. Der ist noch nicht, ne? Der ist noch nicht in der Schulstunde gewesen, wo man das beigebracht hat. Und das war aber eine Sache, wo es um 10.000 Euro ging für mich, ja. Und das macht dann ein Auszubildender mal, ja. Also da musste ich ganz ruhig bleiben, ja. Will damit sagen, auch da sitzen Menschen, die Fehler machen können und der Steuerbescheid ist erstmal nichts Finales.
Ja, genau, also im Vorfeld sowieso nicht. Ja, also du kannst natürlich bei deiner Steuererklärung, jetzt nehme ich mal dein Beispiel, ne, und jetzt auch um diese Werbungskostenpauschale zu erhöhen oder um über diese 1.000 Euro zu kommen, ne, wenn ich jetzt Mitglied in deiner Miracle Morning Gruppe bin, dann zahle ich dafür. Ja, so, jetzt kann ich sagen, ist das jetzt steuerlich abzugsfähig in deiner Einkommensteuererklärung? Das ist immer ein Punkt, wo ich sage, natürlich, versuchen. Ja, also ob es dann tatsächlich durchgeht, kommt nochmal auf den Einzelfall drauf an. Aber ganz klar, sowas versucht man. Ja, und dann muss ich es halt auch begründen, warum darf ich jetzt hier diesen Betrag ansetzen. Als Gegenbeispiel sage ich mal, ja, wenn ich halt eine Diät mache, ja, und habe da irgendwelche Kosten, da tue ich mir vielleicht ja auch was Gutes. Da habe ich dann schon aber eine größere Schwierigkeit, das beim Finanzamt als Coaching irgendwie zu sehen, ja, als Persönlichkeitsentwicklung. Also auch gerade der Bereich Coaching, ja, alles, was um die Persönlichkeit geht, da würde ich immer sagen, hey, alles ansetzen und natürlich dann auch begründen. Und da kann ich dann Diskussionen mit dem Finanzamt haben. Ne? Vielleicht werfen sie was raus, aber vielleicht akzeptieren sie auch manches. Und es kommt immer auf den Sachbearbeiter drauf an. Ja, also wenn du halt Glück hast und du hast jetzt einen Sachbearbeiter, der sagt, heute habe ich einen Scheißtag und es interessiert mich gar nicht, was der Maurice hier angeht und winkt es durch, dann können auch mal Dinge durchgehen, wo vielleicht bei genauer Prüfung rausfliegen. Aber damit tust du jetzt noch nichts Schuldhaftes, ja, oder Steuerhinterziehung. Du gibst ja an in deiner Erklärung. Ja, also Steuerhinterziehung ist Standsproblem, gerade bei den Einnahmen, wenn du Einnahmen nicht erklärst. Ja, dann bewusst irgendwas verheimlichst. Aber wenn du was angibst, ja, dann hat das Finanzamt immer die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Ja, und du hast dir ja was dabei gedacht und du willst ja dokumentierst und argumentierst dann und das Finanzamt ist aber anderer Meinung.
Das heißt, Mitnahme hier, also was das Thema Ausgaben angeht, jetzt erstmal ja so viel wie möglich dokumentieren und angeben.
Ja, genau. Also oftmals liegt es nur an der Begründung. Ja, also wenn ich es schaffe, irgendwas gut zu begründen, plausibel zu erklären, dann geht es beim Finanzamt auch durch. Ja, wenn ich halt nur angebe, ich habe jetzt irgendein Coaching gemacht und habe 2.000 Euro dafür bezahlt und dann heißt es noch was weiß ich wie, ja, dann streicht das Finanzamt das erstmal durch. Wenn ich da aber schon dokumentiere, für was und was mir das bringt, dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Ja, das ist ein Coaching, dass ich in der Zukunft mehr steuerpflichtige Einnahmen generiere. Und das auch als Arbeitnehmer, weil ich erfolgreicher im Vertrieb werde, egal wo. Ja, und damit in der Zukunft auch mehr Geld verdiene. Kommt dann auch wieder dem Finanzamt zugute.
Das heißt, du würdest zu deiner Steuererklärung immer ein Schreiben beifügen und dort eben ein paar Anmerkungen machen? Weil ich habe es zum Beispiel gemerkt, das Tückische ist ja, du machst eine Steuererklärung, dann bekommst du einen Steuerbescheid mit den ganzen Zahlen, aber sie nehmen gar nicht wirklich Begründung, Stellung dazu, was sie gestrichen haben und was nicht. Ich muss dann in diesen Zahlen rauswursteln, wo ist jetzt der Punkt manchmal, ja? Und das finde ich seitens des Finanzamts auch wirklich nicht cool, weil es kein Interesse hat, mich eben auch aufzuklären, wie ich es richtig mache, sondern der Bürger wird nicht aufgeklärt, sondern es wird einfach gemacht. Und so, das kommt mir so vor, als wenn sie so wollen, naja, vielleicht merkt das ja nicht, ne? Und so weiter. Also dass es immer so ein System ist, wo beide versuchen, etwas zu tun, dass der andere das nicht merkt, ja, statt dass das Finanzamt zumindest als Vorbild vorangeht und mir sagt, hey Maurice, wir haben das gestrichen, weil bam, 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 wir haben das gestrichen, weil. Und dann könnten sie ja auch im nächsten Jahr zu mir sagen, pass mal auf, Die haben es dir letztes Mal erklärt, mein lieber Freund. So nicht, ja? Oder irgendwie so.
Ja, aber du hast ja schon richtig gesagt, ne? So wie du auch versuchst, vielleicht merkt das Finanzamt das nicht, ne? Gibst du irgendwas an und Umkehrschluss wirft das Finanzamt dir was raus und du weißt gar nicht, hey, verdammt, was stimmt nicht. Aber so geht es uns tatsächlich auch. Wenn der Bescheid zurückkommt, ja, wenn wir dich ja betreuen, dann kommt der Bescheid zu uns und dann prüfen wir, wo ist die Abweichung. Und da haben wir manchmal auch wirklich Probleme, die Abweichung im Detail nachher zu finden, weil das Finanzamt halt keine Begründung schreibt, sondern irgendwas rausgestrichen hat oder weil irgendwas elektronisch übermittelt wird. Das Finanzamt holt sich ja Informationen überall her und auch da, trotz Elektronik, passieren da Fehler und das Finanzamt interessiert es nicht. Die nehmen das, was elektronisch übermittelt wird, obwohl tatsächlich in der Lohnsteuerbescheinigung als Beispiel was ganz anderes steht. Also, und da habe ich dann heute auch die größten Probleme, das Finanzamt das dann akzeptiert. Ja, weil dann muss der Arbeitgeber im Endeffekt nachträglich elektronisch eigentlich korrigieren, weil dann hat der das vielleicht verschlammt. Ja, oder wie auch immer, auch bei der Rente habe ich das gleiche Problem. Können solche Dinge auch passieren. Gerade noch kurz, weil ich da manche Fragen sehe, auch nochmal zum Homeoffice-Pauschale bei Kurzarbeitergeld. Wenn ich natürlich 100% kurz bin, dann kann ich auch keinen Homeoffice-Tag haben. Ne? Also auch das schließt sich aus, weil wenn ich 100% kurz bin, dann arbeite ich nicht. Und dann kann ich halt leider an diesem Tag keine Homeoffice-Pauschale geltend machen. Also auch das sind immer so Punkte. Vorteil, was noch geht, dass beide, ne, also wenn beide Homeoffice haben, also ich und meine Ehefrau, dann können auch beide diese 600 Euro Pauschale bekommen. Ne, weil das immer fallbezogen auf den jeweiligen Steuerpflichtigen. Das geht dann. Mhm. Beim Arbeitszimmer sieht es da ein bisschen anders aus. Ja, da brauchen beide auch die Voraussetzung fürs Arbeitszimmer, damit es geht. Aber hier bei der Homeoffice-Pauschale geht es problemlos. Und dann bin ich natürlich schon...
Wenn ich wohne jetzt hier mit meiner Frau zusammen, ne? Wir haben eine Gesamtmiete und ich setze jetzt mein Arbeitszimmer ab, kann sie dasselbe Arbeitszimmer auch so mit demselben Betrag angehen?
Also sie kann auf jeden Fall auch ein Arbeitszimmer haben, wenn sie bei dir in dem Arbeitszimmer, also wenn ihr nur ein Zimmer habt, dann reicht das, dass sie dort auch einen eigenen Arbeitsplatz hat. Also ihr könnt nicht den Arbeitsplatz teilen. Wenn ihr den Arbeitsplatz teilt, dann ist es ein Arbeitszimmer. Ja, weil halt bei euch nur ein Schreibtisch, nur ein PC reinpasst, wie auch immer. Also wirklich
ja, ich stell da noch einen Stuhl dazu.
Genau.
Aber das heißt, also wenn ich einen Stuhl dazu stelle, dann kann ich diesen Raum doppelt absetzen.
Also es sollten zwei Arbeitsplätze halt möglich sein in einem Arbeitszimmer. Ja, so ähnlich wie es beim Arbeitgeber auch ist. Ja, wenn du ein Einzelzimmer hast, dann ist ein Arbeitszimmer, ist ein Zweierzimmer, ist ein Zweierarbeitszimmer. Und dann erhöhen sich natürlich die Kosten, klar, die du ansetzen kannst.
Die verdoppeln sich.
Ja, im besten Fall. Also gerade wenn du bei 1250 ja begrenzt bist, ja, du hast viel mehr Kosten schon alleine, dann ist ja gedeckelt auf 1250, dann kriegst du natürlich mehr als 1250 hin.
Genau. Aber jetzt müssen wir angenommen, es wäre jetzt genau so, also ich teile meine Quadratmeter durch dieses Arbeitszimmer und da kommen genau durch den Schlüssel im Jahr 1250 Euro bei mir raus. Ja? Jetzt setze ich diese 1250 Euro bei mir an und in der Position meiner Frau setze ich nochmal 1250 Euro an.
Das geht ja nicht. Ja, wenn du hast ja schon alles ausgerechnet, ja, und die Kosten sind ja mit Hilfe deiner Frau ja entstanden, ja, und du hast nicht mehr als 1250 Euro Kosten, dann hilft es nicht. Aber wenn du jetzt halt 1800 Kosten hast, dann kann ich diese 1800 Euro ansetzen.
Dann verstehe ich den Case. Also nur wenn die Summe höher ist als die Pauschale bei mir selbst, macht es überhaupt Sinn, darüber nachzudenken. Wenn sie gar nicht so hoch wäre, dann ja.
Genau, weil, und das liegt ja daran, es ist keine Pauschale, sondern du ermittelst ja deine Kosten für dein Arbeitszimmer. Ja, anders jetzt wie die Homeoffice-Pauschale, 5 Euro. Egal, ob ihr 10 Euro Kosten dann zu zweit habt, interessiert niemand. Ja, deswegen brauchst du ja hier keinen Nachweis, sondern du kriegst diese 5 Euro am Tag pauschal. Mhm. Das ist hier der Unterschied. Ja, und auch ganz wichtig, ne, weil halt Cook im Moment sehr viele haben. Wenn ich 100% Cook habe, dann kann ich kein Homeoffice machen. Mhm. Anders sieht es aus, wenn ich nur 80% Cook habe. Weil dann schaffe ich vielleicht trotzdem jeden Tag und dann habe ich auch jeden Tag die Homeoffice-Pauschale.
Wenn ich was habe, Cook?
Ja, also das Kurzarbeitergeld nicht zu 100%,
Ah.
ja, sondern halt 80% oder 70,
Ja.
60,
Ich wusste
egal.
nicht, für was das steht. Cook ist in
Guck.
deiner Sprache Kurzarbeitergeld.
Ja, guck, Kurzarbeitergeld. Also nicht Kuckuck, aber
Okay.
Kurzarbeitergeld. Ja, also hoffentlich ist der bald vorbei, die Corona-Phase. Ja, hoffentlich.
Ja. Okay, hier ist nochmal eine Frage, finde ich auch ganz spannend gewesen, bezüglich Arbeitszimmer. Was ist denn, wenn ich jetzt ein Eigenheim habe, so wie du, und Zinsen und Tilgung bezahle? Wie errechne ich denn dann mein Arbeitszimmer? Weil dann habe ich ja nicht die Miete, die ich durch den Quadratmeterschlüssel teile, sondern was dann?
Ja, aber die Abschreibung, ne? Also ich habe Abschreibung, ich habe Zinsen, ich habe, das darf ich natürlich auch ansetzen, anteilige Zinsen, das geht.
Also ich würde
Ja.
alle Kostenpositionen nehmen und die dann mit dem Quadratmeterschlüssel entsprechend teilen.
Ja, genau. Ne?
Ja,
Aber
ja.
klar, in der Regel hat jemand, der jetzt ein Eigenheim hat, weniger Kosten als jetzt jemand, der zur Miete wohnt. Ja, weil da habe ich die Kosten wesentlich direkter. Also wenn du jetzt 1000 Euro Miete halt bezahlst und du hast 10% Arbeitszimmer, dann sind es 100 Euro. Ne, da komme ich nachher im Eigenheim über Abschreibung und Zins, ja, wahrscheinlich schwierig hin.
Ja,
Aber
okay.
grundsätzlich kein Unterschied. Ich kann alle Kosten auch im Eigenheim, die mir entstehen, im Arbeitszimmer ansetzen. Aber auch, ich glaube, da war auch gerade die Frage, Arbeitszimmer nur dann, wenn wirklich der Arbeitgeber halt kein Arbeitszimmer zur Verfügung stellt. Und in der Corona-Zeit kann das natürlich aber ein Arbeitszimmer sein, weil ich gar nicht zum Arbeitgeber darf. Ja, also da kann er mir eins zur Verfügung stellen, oder normalerweise habe ich ein Arbeitszimmer, habe ich einen Arbeitsplatz beim Arbeitgeber, aber ich kann es gar nicht nutzen. Dann kann ich jetzt natürlich Corona dieses Arbeitszimmer ansetzen.
Was ist denn mit fleißigen Vertriebler wie mich, die dann auch zu Hause abends arbeiten, außerhalb der, sozusagen außerhalb der Bürozeit?
Bezüglich was? Arbeitszimmer?
Ja.
Ja, wenn du, also du kannst das Arbeitszimmer nur dann ansetzen, wenn du beim Arbeitgeber kein Pendant hast. Ja? Also wenn du beim Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz hast. Nur dann.
Ach,
Also
krass,
da gibt
okay.
es ja zig Urteile, Arbeitszimmer, ja, furchtbar. Und oftmals geht es ja gar nicht um viel. Klar, es geht um die 1250 Euro. Ja, aber ja, viel Theater um nachher, sag ich mal, Kleinvieh.
Ja, gut, Johannes, kommen wir zum Großvieh.
Okay, zum Großvieh. Eins, was ich mir noch gerade auch eingefallen ist, weil du Abschreibung gesagt hast, zwar jetzt im Zusammenhang mit dem Arbeitszimmer, aber was auch super funktioniert, was viele nicht bedenken, ja, jeder setzt ja die Pendlerpauschale mit 30 Cent pro Kilometer an. Auch hier, ne, Pauschale deswegen, weil ich die 30 Cent für mein Auto ohne Nachweis ansetzen darf. Aber wenn mein Auto viel mehr Kosten verursacht, dann kann ich viel mehr als 30 Cent ansetzen. Und ein gutes Beispiel, wenn jemand ein gebrauchtes Auto kauft, im Privatbereich, dann habe ich hier über dieses gebrauchte Auto, je nachdem wie alt, habe ich vielleicht 2 Jahre Nutzungsdauer. Also ich kaufe ein gebrauchtes Auto für 40.000 Euro, dann habe ich Abschreibung pro Jahr in Höhe von 20.000 Euro.
Warum nur 2 Jahre? Warum wird es nur noch auf 2 Jahre
Ja,
abgeschrieben?
weil das Auto jetzt vielleicht schon 6 Jahre alt ist oder 7 oder 8, ne? Dann habe ich ja nicht die ursprüngliche Nutzungsdauer von einem Neuwagen. Kfz, normalerweise Nutzungsdauer 6 Jahre. Aber das gilt
Aha.
ja nur für einen Neuwagen. Wenn ich also ein gebrauchtes Auto kaufe und dann kann ich das, je nachdem wie alt, ja, also ich sag mal, wenn das 6 Jahre alt ist, dann kann ich das in der Regel auf 2 Jahre abschreiben.
Und dann folglich auch bei 8 und bei 10, also immer.
Ja. Genau.
Ja.
Also ein Jahr ist sehr schwierig. Ich würde immer dann so das Minimum 2 Jahre. Aber
Okay.
als Beispiel, du kaufst ja jetzt ein gebrauchtes Auto, das kostet dich privat 40.000 Euro. Und dann kannst du in diesem Jahr, jetzt hast du das 20 gekauft, dann gehst du doch einfach mal hin und sagst, hey, da habe ich ja 20.000 Euro Kosten für das Auto allein durch die Abschreibung. Und dann muss ich ja nur meine komplett gefahrenen Kilometer ermitteln und alle Kosten zusammenrechnen. Ja, da brauche ich halt wirklich alle Kosten, die sonst noch so entstehen. Aber durch diese hohe Abschreibung komme ich natürlich auf viel höhere Kilometersätze.
Ja, lass mal kurz ein Beispiel durchdenken. Also sagen wir, 40.000 hat das Auto gekostet. 20.000 wäre dann die Abschreibung für Jahr 1. Dazu sagen wir nochmal 1.000 Euro Versicherung, ne? Und dazu jetzt auch Benzin gerechnet, ne? Ja, also Benzin, was haben wir da? Sagen wir 3.000 Euro Benzin? Mhm.
Reparaturen.
Reparaturen, also sagen wir einfach mal alle weiteren Kosten, dann sind wir bei 25.000 in diesem Jahr. Ja. Und sagen wir, jetzt hatten wir 10.000 Kilometer.
Ja, jetzt musst du halt 25.000 durch 10.000.
Ja. Ja, okay, dann haben wir 2,50 Euro pro Kilometer.
Stimmt das?
Ja, 25.000 durch 10.000, ja.
Ja, stimmt, ja.
Ja, Nullen weggekürzt irgendwie, ist das richtig? Ich glaube schon. Ja.
Das stimmt. Oh, es kommt mir gerade so viel vor, aber stimmt, ja.
Und jetzt würde ich quasi, jetzt hätte ich 2,50 Euro pro Kilometer und jetzt würde ich sagen, der Arbeitsweg ist 100 Kilometer. Aber gut, es sind viel, sagen wir 30 Kilometer, ist ja so vielleicht, oder ja, wie auch so immer. Ja. Aber bei 30 Kilometer, dann würde ich 2,50 Euro mal 30 sind 75 Euro pro Tag dann absetzen, oder was?
Ja.
Also, wow, das ist ja richtig viel.
Ja, und das kriegst du, und das kriegst du halt mit so einem Gebrauchtwagen hin. Ja, das, und deswegen ist wichtig, dass du dann, ja, in diesem Jahr, wo du das Auto kaufst, oder auch dann, also die 2 Jahre, da kannst du es voll ausnutzen. Und du musst natürlich deine Kosten dokumentieren, aber die Abschreibung ist das Einfachste. Ja, weil da brauchst du nur das Jahr, wo eine Erstzulassung war und dann hatte er, weiß was ich, dann kaufst du ein Auto, das hat schon 100.000 oder 120.000 Kilometer. Ja, dann ist die Nutzungsdauer keine 6 Jahre. Ja, da kannst du jetzt nachher noch streiten, ob das Finanzamt dann 4 Jahre Nutzungsdauer will. Ja, aber ab einem gewissen Alter, ab gewissen Kilometer, ja, da kriegst du 2 Jahre durch. Und dann ist dein Kilometer...
Porsche 911, Johannes?
Ja, theoretisch ja. Wenn ich mit dem dann immer zur Arbeit fahre. Ne, also, okay. Das ist natürlich die, also mit dem Auto muss ich dann halt auch zur Arbeit fahren. Oldtimer, ne, wird ein bisschen schwierig, weil den ich in der Regel versuche ich ja so wenig wie möglich zu bewegen. Gibt es auch, ne, kann ich natürlich auch mit dem Oldtimer zur Arbeit fahren. Das ist ja wie im betrieblichen Bereich. Ne, ist ja auch oft der Trick, ein Oldtimer, ne, als Betriebsfahrzeug anzusetzen, weil die 1% Nutzung vom Oldtimer minimal. Ne, das Ding hat vielleicht mal 5.000 D-Mark gekostet, Bruttolistenpreis. Dann habe ich eine 1% Nutzung, ja, die kann ich mir schenken.
Ah, also weil der irgendwann mal 5.000 gekostet hat, 1920 oder was?
Ja, also da war es wahrscheinlich 500 D-Mark, ne? Reichsmark noch, oder? Also mit der Kutsche, das wird schwierig, ne? Ja, aber ey, wirklich, du kaufst einen Oldtimer von, was weiß ich, 1950. Ja, der kostet heute ein Vermögen. Und damals, ja, sag ich mal, 500 D-Mark oder 1000 D-Mark. Und dann hast du die 1% Nutzung auf die 1000 D-Mark. Das geht. Da ist der Nachweis natürlich nur schwierig. Nutzt du es wirklich, ne, als Betriebsfahrzeug? Mhm. Aber wenn du es auch machst, ja, dann geht das.
Und hier kam nochmal die Frage, ist die Pendlerpauschale nicht auf 4.500 Euro pro Jahr begrenzt?
Nein, die 4.500 Euro Pauschale betrifft nur, wenn ich nicht mit dem Auto fahre. Wenn ich Autokosten habe, dann sind die Autokosten in nachgewiesener Höhe ansetzbar. Das betrifft natürlich, also entweder, dass ich so eine große Entfernung habe, ja, dass ich halt 200 Kilometer zum Arbeitsplatz habe, mal 30 Cent jeden Tag. Oder aber ich halt viel höhere Kosten pro Kilometer habe, so wie wir jetzt gerade ausgerechnet haben. Also du bist nicht begrenzt auf 4.500 Euro. Das Finanzamt wird aber natürlich, je höher diese Kosten sind, umso mehr wird das Finanzamt nachfragen. Aber eine Begrenzung gibt es nicht mit dem Auto. Gibt es keine Begrenzung.
Naja, wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich gleich so ein Fahrtenbuch-Ding machen würde, oder? Dass ich dann hinterher genau eine Dokumentation habe, falls Sie fragen, hier guckt ihr das an, alle Fahrten dokumentiert. Ich meine, hier würde es ja wirklich um richtig Kohle gehen. Ne? Mal angenommen, ich hätte jetzt einen Fahrtweg zu meiner Arbeit von, weiß ich nicht, 50 Kilometer und ich plane die Anschaffung von einem Auto, sagen wir mal, Porsche 911 gebraucht, 80.000 Euro.
Also klar, deswegen dokumentieren. Ne? Und deswegen, du kannst im Nachhinein nachher nicht mehr dokumentieren. Ja? Deswegen gleich damit anfangen und diese Kosten nachweisen. Ja? Und da, ne, jetzt auf deine Frage mit der Steuer, ne, wann ist Steuerhinterziehung? Ja, also dokumentierst ja alles und dann kannst du dich streiten mit dem Finanzamt. Ob das Finanzamt das dann alles akzeptiert, das steht nochmal auf einem anderen Papier. Aber grundsätzlich, Werbungskosten, wenn du deine Kosten nachweist, ne, da machen viele den Fehler, hey, ich habe doch 30 Cent, ja, und kümmern sich um alles andere nicht mehr. Also selbst wenn ich kein gebrauchtes Auto anschaffe, dann komme ich in der Regel über 30 Cent. Nur macht sich halt keiner die Mühe, die Kosten wirklich zu ermitteln. Ja, ich glaube, mit dem ersten Livestream habe ich es ja auch mal gesagt, da kann man beim ADAC auch nachschauen. Die haben da so eine Ermittlung und im Zweifel setze ich das an. Wenn da genau mein Auto drin steht oder ein ähnliches Auto, dann berufe ich mich auf diese ADAC-Liste. Mhm. Ja, und da steht sehr oft, jetzt gerade beim natürlich teuren Auto, ja, da bin ich schnell bei 70, 80, 90 Cent pro Kilometer. Und auch dahin, dass das Finanzamt das nicht akzeptiert. Warum? Weil das jetzt hier ja keine, das ist keine Pauschale, aber auch kein Kostennachweis. Ne? Weil das ist ja nur vom ADAC einfach mal so berechnet. Aber dein individuelles kann ja ganz anders aussehen. Deswegen kann ich da natürlich Probleme haben, dass das Finanzamt das akzeptiert. Aber ich kann es versuchen. Ja, und gerade wenn da mein Auto in der Liste ist und da stehen 90 Cent, ja, das ist Dreifachen.
Dann ja, ja. Spannend. Ja, also cool. Nochmal ein guter Hinweis. Ja, ich glaube, den viele nicht berücksichtigen. Hier fahr nochmal gerade die Frage, ob das jetzt auch im Nachhinein geht. Also das Auto wurde vor 3 Jahren gekauft. Und bisher wurde wahrscheinlich dann immer die Pauschale angesetzt. Und jetzt hört er den Livestream hier und sagt, ich will alles ändern.
Also das kommt jetzt drauf an. Was heißt im Nachhinein, wenn ich meine Steuererklärung noch nicht abgegeben habe, dann kann ich das natürlich noch ansetzen. Die Frage ist, wie ich es dokumentieren kann. Aber wenn ich, also zumindest mal den Kaufpreis habe ich noch von dem Auto, dann kann ich dokumentieren. Es wird wahrscheinlich halt mit den Kosten etwas schwieriger, wie viel Kosten das Auto sonst so verursacht hat, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Das wird ja auch schwierig, ne, weil, okay, ich sehe vielleicht, wie viele Kilometer ja, ich seit Kauf gefahren bin und wenn ich es bei Reparatur oder irgendwo bei der Werkstatt hatte. Aber da wird es dann natürlich schwierig, weil ich die Kilometer gar nicht mehr genau hinbekomme auf das Jahr. Ja, aber versuchen kann man natürlich hier eine, ich sag mal, eine lückenlose Dokumentation noch zu führen. Weil das sind wir nicht im Fadenbuch. Ne? Also Fadenbuch, wenn man jetzt im klassischen Fadenbuch Betrieb, da darf ich gar nichts im Nachhinein machen. Ja, also da bin ich ja schon sträflich, wenn ich heute die Fahrt von gestern eintrage. Ne? Also wenn man streng nimmt, also ganz schwierig, geschweige denn 3 Jahre später. Aber hier bin ich ja nicht im Fadenbuchnachweis. Ne? Sondern ich muss nur versuchen zu dokumentieren.
Okay.
Tankbelege aufbewahren, ne, weil hier habe ich den einfachsten Nachweis. Habe ich keine Tankbelege, dann kann ich es immer noch nachweisen, indem ich sage, okay, mein Auto verbraucht halt 50 Liter pro Kilometer. Aber da kann ich den Nachweis auch noch führen, dass ich sage, okay, mein Auto verbraucht halt im Schnitt 12, 13 Liter. Und dann kann ich das auch immer noch ausrechnen. Dann habe ich halt vom Durchschnittspreis muss ich dann gucken, was setze ich da an. Also da kann ich immer noch einen Nachweis führen, ohne Tankbeleg. Aber auch hier wieder akzeptiert mir das Finanzamt dann diese Kosten, wenn ich da keinen Tankbeleg habe. Aber ich könnte es durchaus dokumentieren, dass mein Auto so und so viel getankt hat im Jahr. Ohne dass ich einen Tankbeleg.
Johannes, ich habe kein Auto in der Privatsphäre. Das wäre mir viel zu teuer. Jetzt musst du mir mal was verraten, was mir was bringt.
Ja, ich bin heute nur für deine Gäste da. Aber um auf deine Rückerstattung zu sprechen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ja, vielleicht manch einer nutzt es gerade als Arbeitnehmer, dass ich mir einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte, so hieß es früher, aber dass ich mir einen Freibetrag beim Finanzamt eintragen lasse, damit ich nicht zu viel Steuer unter dem Jahr bezahle. Und das kann wirklich sinnvoll sein, gerade wenn man hier die Werbungskosten Faden Arbeitsplatz hat. Ja, wenn jetzt hier halt jemand 40, 50 Kilometer zum Arbeitsplatz hat, dann bin ich ja gleich hier in extrem hohen Werbungskosten. Ja, dann lasst euch einen Freibetrag eintragen. Und dieses Geld, was ihr vorher habt, ne, Maurice, leg's an der Börse an oder was auch immer. Ne, ich habe das Geld vorher in meiner Tasche und kann damit arbeiten. Ich weiß, viele Arbeitnehmer oder auch Selbstständige freuen sich, wenn sie eine Steuerrückerstattung bekommen. Aber letztendlich hast du ja dann ein Jahr oder sogar zwei Jahre, bei Arbeitnehmern noch schlimmer, ne? Die können 4 Jahre zu viel bezahlen, freuen sich dann, dass sie 4 Jahre, wenn sie ihre Steuererklärung machen, eine Rückerstattung bekommen mit Zinsen, okay, teilweise. Ja, aber wenn ich das Geld sofort hätte und ich arbeite dann mit diesem Geld, wenn ich es natürlich ausgebe, ne, ein anderes Thema, aber ich habe viel mehr Geld vorher zur Verfügung, mit dem ich arbeiten kann.
Naja, bestes Beispiel, ne? Letztes Jahr habe ich, ich glaube, im Juli meine Steuerrückerstattung bekommen in Höhe von 15.000 Euro. Hätte ich das Geld mal im März gehabt, ne, dann wären jetzt 30.000 Euro draus geworden.
Ja. Ja, genau, das ist der Fall. Deswegen sage ich immer, man freut sich ja dann, wenn man so viel Geld zurückbekommt. Ich sage dann immer, ja scheiße, du hast vorher viel zu viel Geld bezahlt. Man kann das nicht immer steuern, ja, weil manchmal kommen wirklich ja die Dinge in der Steuererklärung. Ja, dass dir einfällt, hey, verdammt, da habe ich riese tolle Reparatur in meiner Vermietung gehabt. Das kannst du auch im Freibetrag nicht unbedingt vorher wissen. Aber du darfst natürlich auch bei Vermietung und Verpachtung einen Freibetrag eintragen lassen. Ja, wenn du heute schon weißt, dass du im Jahr 21 20.000 Renovierungskosten hast für deine Wohnung und du machst 10.000 oder 15.000 Verlust mit dieser Wohnung, dann trag das ein als Freibetrag.
Kann ich den auch immer eintragen und dann tritt der nicht ein und dann muss ich es trotzdem quasi nachzahlen?
Ja, du kannst natürlich, also vorsichtig, ne, dass du jetzt mit 50.000 Freibetrag kommst und nachher Pustekuchen hast du überhaupt nichts. Ja, das wird natürlich dann schwierig.
Du kennst mich, Johannes, ich denke immer groß.
Okay, 500.000 Freibetrag. Ja. Also du zahlst gar keine Lohnsteuer mehr. Ja, also du musst es natürlich im Vorfeld, je höher dein Freibetragwunsch, natürlich richtig dokumentieren. Hey, und dann wird es auch nicht so sein, dass dann plötzlich gar kein Freibetrag nachher eigentlich oder dass dieser Freibetrag gar nicht vorhanden ist. Ja, das machst du nur einmal mit dem Finanzamt. Also ja, okay. Das wäre dann auch so quasi Steuerhinterziehung, ne, auf eine andere Art und Weise. Das Finanzamt praktisch als Darlehen benutzt, als zinsloses Darlehen. Ja, also da auch höchste Vorsicht. Das ist wie mit der Vorsteuer. Ne, also jetzt sind wir wieder bei deinem Thema Umsatzsteuer. In Vorsteuer, da bin ich sehr schnell, oder in der Umsatzsteuer, sehr schnell im Steuerbetrug. Ne, man schiebt mal Rechnungen, ne, also auch Rechnungen, die du stellst mit Umsatzsteuer, damit sie noch nicht in deiner Umsatzsteuererklärung kommen. Ne, oder Vorsteuer hole ich mir vorher, ne, obwohl ich es noch gar nicht darf. Und manchmal ist es dann nur ein Monat oder 2 Monate. Ne, da ist das Finanzamt immer sehr kritisch. Also auch da auf Unternehmerseite hier immer aufpassen. Ja, aber gerade nochmal zu diesem Freibetrag, ne, da kann ich Werbungskosten ansetzen, da kann ich Vermietung, Verpachtung, Verluste ansetzen, ja, da kann ich auch Sonderausgaben ansetzen, die ich einfach habe. Ich kann Kinderbetreuungskosten ansetzen. Ja, also deswegen diese Dinge, die ich sowieso weiß, hey, setz die vorher im Freibetrag an. Ja, ruckzuck hast du wirklich 10, 15, 20.000 Freibetrag. Und darauf sparst du dann, auf 10.000 Euro sparst du 4.000 Euro Steuern. Das heißt mal, so im Schnitt hast du 300, 400 Euro netto mehr auf deinem Bankkonto monatlich. Ja, und jetzt gehst du dahin und nutzt diese 300, 400 Euro und legst da an. Ja, egal jetzt in welcher Form.
Hier kam nochmal die Frage oder die Anmerkung, aber das hat es ja im Grunde gesagt. Ne? Also siehst du die, als Arbeitnehmer kann ich nur 30 Cent pro Kilometer geltend machen. Lediglich für Behinderte und bei Nachweis der Kosten für öffentliche Verkehrsmittel können die tatsächlichen Kosten geltend gemacht werden.
Ja, also nochmal die 30 Cent und auch die Behindertenpauschale. Es gibt ja auch Behindertenpauschale noch, die dann höher ist. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch. Auch hier immer das Wort Pauschale. Pauschale greift dann, wenn ich es ohne Nachweis machen kann. Und das akzeptiert das Finanzamt, ohne Nachweis. Wenn ich aber viel höhere Kosten nachweisen kann, dann kann ich die ansetzen als Werbungskosten. Dann ist das keine Pauschale, dann bin ich nicht in der Pendlerpauschale, sondern bin ich tatsächlich in den nachgewiesenen Kosten pro Kilometer.
Ja, also kann man sagen, der Kollege hat falsch gegoogelt, nehme ich an. Er wird gegoogelt haben, welche Pauschale kann ich maximal ansetzen. Und wenn man das googelt, dann kommt ja folglich genau dieser Satz hier raus, weil das sieht ja sehr kopiert aus.
Ja klar, dann kommt 30 Cent, ne? Jetzt im Jahr 21 gibt es ja dann auch die 35 Cent ab dem 21. Kilometer. Das spielt dann, wenn ich tatsächliche Kosten habe, gar keine Rolle. Und wie gesagt, einfach mal beim ADAC auf der Seite nachgucken, da gibt es wirklich so eine Liste, wo ich gucken kann, was die ermittelt haben, was das Auto Kosten pro Kilometer hat. Hängt ja an allem Möglichen, ne? Am Verbrauch und so weiter und so fort.
Ja,
und
natürlich ich wollte auch jetzt
an den Anschaffungskosten.
Wollte gar nicht zu sehr eingehen, nur nochmal das klarstellen hier, dass es nicht falsch verstanden wird. Ja, machen wir das nächste.
Dass morgen dann überall die 2,50 € pro Kilometer drin sind.
Ja.
Ja, da kann man sich dann schon mal auf Diskussionen mit dem Finanzamt einstellen. Ja, aber klar. Also, hey, ich weiß noch im Studium, ne, da, also ich habe ja auch mich im Studium mit Steuern beschäftigt. Da war auch immer einer, der hat es damals schon immer ausgerechnet. Ja, leck mich doch am Arsch, das ist mir viel zu viel Aufwand. Aber der hat es immer gemacht. Und er hat damals zu mir gesagt, hey, das Finanzamt immer akzeptiert. Ne, immer. Also bei ihm hat er überhaupt nie Diskussionen gehabt. Und der war als damals schon weit über 1 Euro. Ja, oder damals waren es noch, ja, war der D-Mark noch? Scheiße. Ja, war noch D-Mark, aber war weit über einen D-Mark. Ne? Ja. Pro Kilometer. Das hat das Finanzamt akzeptiert.
Ja. Ja, ich denke auch hier wieder, ne, der Punkt, den du schon gesagt hast, ne, diese Art der Dokumentation, ne, wie glaubhaft man auch die Dinge dann rüberbringen kann, ja, und wie man die Nachweise aufbereitet. Ich glaube, das ist immer generell ein wichtiger Punkt. Und da ist man ja auch wieder, dass auch Steuererklärung Verkauf ist, demgegenüber das vernünftig verkaufen zu können.
Ja, also das einfachste Beispiel sage ich immer Spendenabzug. Ja, also eine Spenden, ich glaube heute im Jahr 21 darfst du 300 Euro Spenden abziehen ohne großartigen Nachweis. Ne? Du brauchst nur einen Kontoauszug. Ne? Aber willst du mehr, da brauchst du eine Spendenbescheinigung, ne? Da muss alles offiziell bestätigt sein. Ja, und du kannst, also wir machen in der Regel immer so, dass wir einen Spendenabzug, jetzt unabhängig, ob du eine Spende hast, immer 100 Euro ansetzen. Ja, also in Baden-Württemberg geht es meistens durch. Ne? Aber du hast überhaupt nichts gespendet. Ja, aber das geben wir in der Steuererklärung an, weil in der Regel, ja, jeder hat einen Verein. Ja, auf 100 Euro komme ich halt auch schnell. Und das ist auch so eine Pauschale, die ich ansetzen kann. Aber so offiziell gibt es das eigentlich beim Finanzamt gar nicht. Deswegen kann es halt auch mal rausfliegen.
Davon mal abgesehen, sollte auch jeder 100 Euro mindestens spenden.
Den Part wollte ich jetzt dir überlassen.
Ja.
Ja, aber da ist genauso, wenn du plötzlich halt 12.000 Euro Spenden im Jahr hast, dann musst du es dokumentieren, du musst jede Spende haben, da fragt das Finanzamt sonst nach. Ja, du kannst ja heute beim Finanzamt 12.000 Euro eintragen und du machst gar nichts. Ja, da kommt die Rückfrage vom Finanzamt, bitte Belege und so weiter. Ne? Das wollen sie dann haben. Je höher der Betrag, den du geltend machen willst, desto entscheidender ist deine Dokumentation. Also, weil, ich sag mal, bei 500 Euro Werbungskosten, also jetzt oder 1.500, ja, interessiert das Finanzamt nicht. Da bringst du halt plötzlich 15.000 Werbungskosten, egal aus welchen Gründen, ja, dann will das Finanzamt eine Dokumentation. Weil letztendlich ist ja immer so, diese Kosten sind ja entstanden. Ja, das ist ja immer der Nachteil. Leider schenkt mir das Finanzamt in diesem Bereich nichts, sondern ich hatte ja tatsächlich Kosten. Und in der Regel waren die immer höher als das, was ich kriege. Also, ja. Weil wir Gott sei Dank keinen 100% Steuersatz haben.
Ein weiterer Punkt, was ich immer sehe, was viele vergessen oder nicht auf dem Schirm haben, weil hier sind ja auch viele, die mir folgen, Immobilieninvestoren. Und bei Immobilieninvestoren ist es ja häufig so, dass du nicht eine Besichtigung im Jahr machst und eine Wohnung kaufst, sondern ich hatte letztens den Fall, mit wem war denn das im Gespräch? Der hatte mir von einem Kollegen erzählt, da ging es ums Thema Umsetzung. Der hat 150 Besichtigungen gemacht und ich eine Wohnung gekauft. Also so kann es eben auch laufen. Und ich kann natürlich diese Kosten absetzen. Also ich fahre ja zur Besichtigung, um mir Gegenstände zu erwerben, um dann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu erzielen, ja. Und das wird ganz oft vergessen.
Ja, ganz wichtig. Also das sind die sogenannten vergeblichen Werbungskosten. Ja, also ich hatte die Kosten halt vergeblich, weil ich dann doch nicht gekauft habe. Aber natürlich sind es Werbungskosten. Gibt es beim Arbeitnehmer genauso. Weil, nämlich dann, wenn er sich zum Beispiel auf einen neuen Job bewirbt, ja, und er zu 20 Vorstellungsgesprächen fährt, ja, oder noch mehr. Es gibt solche Menschen, die das machen. Hat alles abzugsfähig. Ja, also die Fahrten zu dem Arbeitgeber oder potenziellen Arbeitgeber. Aber auch da muss ich natürlich alles dokumentieren. Ja, also ich kann nicht einfach im Finanzamt sagen, oh, ich habe mich 20 Mal beworben, und bin vielleicht 2000 Kilometer gefahren und setze das an. Ja, das kann ich machen, ja. Aber da kommt die Rückfrage, und wenn ich es nicht dokumentiert habe und nicht belegen kann, dass ich das gemacht habe, dann habe ich keine Chance. Ja, also solche Dinge gehen.
Also der Begriff gefällt mir wieder, vergebliche Werbungskosten. Welche vergeblichen Werbungskosten gibt es denn noch so, Johannes?
Ja, weil die vergeblichen Werbungskosten ist ja eigentlich auch negativ, aber der Begriff gefällt dir, okay. Ja. Oh Mann, was hast du jetzt gefragt? Ich habe mir noch so viel aufgeschrieben.
Ja, es wird heute bis 23 Uhr gehen, hol dir schon mal eine Flasche Wein. vergebliche Werbungskosten, was gibt es da noch? Fällt dir da noch was ein zu dem Thema?
Zu vergeblichen Werbungskosten.
Ja.
Also jetzt in dem Zusammenhang, ne, also alles, wenn ich mich bewerbe, ne, von den Faden bis Bilder machen, ja, also da kann ich auch, ja, manch einer macht das extrem professionell, ne, also immer wichtig, alle Belege unterjährig auch aufbewahren. Wir haben die, ne, es gibt ja auch die außergewöhnlichen Belastungen, ja, wenn ich beim Zahnarzt, ja, irgendwelche Rechnungen habe. Und auch hier ist oftmals so, dass ich Rechnungen, die ich Anfang des Jahres habe, die berücksichtige ich noch gar nicht, weil die sind vielleicht irgendein kleinen Scheiß. Ja, dann zahle ich 150 Euro bei dem Arzt oder 200 Euro da. Das wirkt sich nachher gar nicht aus. Ja, aber ich weiß ja am Anfang des Jahres noch gar nicht, was das ganze Jahr über passieren kann. Ja, also auch da wichtig, solche kleine Arztrechnungen, die ich nicht erstattet bekomme, ne, natürlich aufzubewahren. Weil wenn dann plötzlich irgendwas Größeres passiert, sich jede kleine Rechnung auch auswirkt. Und das habe ich natürlich in allen Bereichen.
Ja, also gut, dass du sagst, weil ich habe, ich bin privat versichert und dort habe ich aber eine Selbstbeteiligung. Ich glaube, sagen wir so 400 Euro oder so oder 500 Euro, ja. Und jetzt haben die mir natürlich das nicht zurückerstattet in der Höhe der Selbstbeteiligung. Also sagen wir die 500 Euro, ja. Und diese 500 Euro könnte ich dann als wie nennst du es, außergewöhnliche Belastung geltend machen?
Ja, das wirkt sich jetzt bei dir nicht aus. Was? Das wirkt sich bei dir nicht aus. Warum? Weil du brauchst, bei diesen außergewöhnlichen Belastungen kommt drauf an, was du verdienst. Ja, und dann wird es genau ausgerechnet, ab so und so viel. Ich kann es dir nicht genau sagen, ja, das muss ich auch mal im Programm nachgucken. Aber wenn du jetzt halt einen gewissen Betrag verdienst, dann brauchst du halt gewisse außergewöhnliche Belastungen. Weil man sagt, ne, ab einem gewissen Gehalt oder Einkommen kannst du das natürlich noch selber tragen. Das Finanzamt unterstützt dich dann erst, wenn du im Verhältnis zu deinem zu versteuernden Einkommen zu viel außergewöhnliche Belastung hast.
Ja, verstehe.
Und da gibt es genau die Sätze. Ne, also du musst bei deinem Einkommen zu sehr, sehr hohe außergewöhnliche Belastungen haben.
Ja.
Aber jemand, der weniger verdient, kommt da halt relativ schnell rein. Ja, dann kann ich halt auch schon bei 2000 Euro voll drin sein und dann kann ich das geltend machen. Und da ist oftmals halt das Problem, dass ich Kleinbelege überhaupt nicht im Vorfeld aufbewahrt habe, weil da zählt dann jeder Beleg. Mhm. Also auch das ist immer ganz wichtig, was einfach unterschätzt wird. Ja, und ich wollte es am Anfang eigentlich sagen, ne? Also wichtig auch überhaupt eine Steuererklärung zu machen. Ja, also alle, die die Steuerklasse 1 sind, ja, macht eure Steuererklärung, weil ich glaube, im Schnitt, ja, machen es ja 50% der Steuerpflichtigen eigentlich nicht.
Wow.
Und man verliert im Jahr 1000 Euro so im Schnitt. Ja, das kommt natürlich immer drauf an, der eine halt weniger und der andere mehr. Aber deswegen umso wichtiger, macht eure Steuererklärung. Ja, und jetzt als Arbeitnehmer, ne, also ich kann 4 Jahre zurück, das heißt, ich kann jetzt halt noch 17, 18, 19 machen, ne? 17, 18, 19, 20. 16 ist erledigt, aber 17 kann ich noch machen. Und wenn ich Steuerklasse 1 habe, dann kriege ich in der Regel Geld zurück. Ich brauche noch nicht mal großartige Werbungskosten, weil alle Steuerklasse 1, die zahlen zu viel. Deswegen fordert euch das Finanzamt ja nicht auf. Also wenn ich nicht aufgefordert werde, dann schenke ich dem Finanzamt Geld.
Okay.
Also, und werde ich aufgefordert, dann ist es oftmals so, dass ich wirklich bezahlen muss. Muss aber nicht sein, weil ich halt Werbungskosten habe. Also das ist immer das Thema.
Ja, das ist nochmal eine schöne Überschrift für den Nachgang. Wenn ich nicht aufgefordert werde, schenke ich dem Finanzamt Geld.
Ja, also in aller Regel. Es gibt Ausnahmen, ne? Haben wir schon erlebt, aber in aller Regel. Weil das Finanzamt halt auch Fehler macht. Von daher, also wir haben schon die kuriosesten Bescheide auch gesehen. Ja, also das gibt es auch, dass das Finanzamt jetzt in deinem Fall, ne, statt dir 15.000 Euro zu wenig zu bezahlen, dir auch 15.000 zu viel bezahlt. Das gibt es tatsächlich.
Das wäre nach meinem Geschmack, Johannes. Das kannst du mal aufschreiben.
Also, da muss ich mal mit dem Finanzbeamten reden. Und was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ja, ich habe es ja in meinen letzten Beiträgen, da habe ich so eine Serie gemacht, wie der Arbeitnehmer wirklich einen größeren Hebel hat, um Steuern zu optimieren. Und da ist auch die Mitarbeiterkarte gefallen. Ich sage immer Mitarbeiterkarte dazu. Ne? Im Prinzip ist so eine Sachbezugskarte. Ne? Bei uns sieht die so aus. Warte mal, wo ist die Kamera? So. Kann man es erkennen?
Ja, also, ja, so ein bisschen. Das ist man sieht, das ist eine Kreditkarte.
Genau, ne? Also da steht auch Visa. Das ist jetzt ein bisschen spiegelverkehrt, aber man kann es erkennen.
Ne? Zeig mal noch die Rückseite, die CSV oder wie die eigentlich kann ich
bestellen. Genau. Aber so sieht die jetzt bei uns aus. Ne? Das ist jetzt die Karte von meiner Frau, weil die ja bei uns auch ganz normaler Arbeitnehmer. Und weil da kam oft die Frage, wie Mitarbeiterkarte, wie funktioniert das? Und Gott sei Dank, da kam dann auch letzte Woche ein erfreuliches Urteil, weil das war finanzamtstechnisch sehr unter Beschuss. Also bei uns ist zum Beispiel so, dass jeder Mitarbeiter diese Karte hat und 44 Euro steuerfrei, sozialversicherungsfrei zusätzlich zu seinem Gehalt bekommt. Also ganz wichtig, die Zusätzlichkeit. Dann habe ich gar kein Problem auch mit der Sozialversicherung. Ich muss immer unterscheiden.
460 Euro?
44 Euro im Monat.
Achso, ich dachte 460, okay.
Oh, das geht unter Umständen. Ja, aber 44 Euro im Monat, das sind ja auch im Jahr 528, die du steuerfrei bekommst. Ne? Also da brauchst du ja im Vergleich mindestens 100 Euro Gehaltserhöhung. Ne? Also da macht der Kleinvieh wirklich viel Mist. Und die Karte ist super einfach zu handeln. Ja, und ich kann überall damit einkaufen, wo Visa akzeptiert wird. Also jetzt bei dieser Karte. Es gibt auch andere Modelle, da ist dann Mastercard oder ja, nochmal andere Dinge. Hier ist bei uns ist Visa. Und letztendlich ist es wie Bargeld. Ich kann das Geld nicht abheben. Ne? Also es ist ein Sachbezug. Sachbezug steuerrechtlich immer begünstigt beim Arbeitnehmer. Aber ich kann damit ganz normal in Edeka gehen, ja, oder auch mittlerweile in Aldi akzeptiert Visa und kann damit bezahlen.
Kannst du dich auch, als du bist Geschäftsführer deiner eigenen GmbH, also Angestellter deiner eigenen GmbH, kannst du dann auch so eine Kreditkarte haben?
kritisch. Ja, da habe ich jetzt wieder das Problem, ja, dass ich halt Gesellschafter, Geschäftsführer nachher bin, zu 100%. Da empfehlen wir es nicht. Also wir haben früher die Modelle so gefahren, da ging das eigentlich auch noch und dann kamen halt die ersten Urteile, sehr kritisch. Und seitdem empfehlen wir das nicht mehr. Also da haben wir auch oft die 10.000 Euro drauf gespielt, weil der Geschäftsführer dann, also ich kann hier auch 10.000 Euro Sachbezug auf die Karte laden und das ist steuerfrei und sozialversicherungsfrei, weil der Geschäftsführer gar keine Sozialversicherung bezahlt. Das heißt für den Geschäftsführer 10.000 Euro netto wie brutto. Mhm. Das empfehlen wir heute nicht mehr. Also grundsätzlich, also einem normalen Fremdgeschäftsführer kann ich das machen. Oder auch gut bezahlten Mitarbeitern ist es eine super Möglichkeit, 10.000 Euro steuerfrei zu kassieren und sozialversicherungsfrei.
Ich glaube, da gibt es so ein Video von Dirk Reuter oder so, wie ich meine Rolex von der Steuer absetzte. War das über diese Sache? Kennst du das?
Ja, also ist ähnlich, weil da geht es auch um den Sachbezug. Ne? Grundsätzlich möglich. Aber gerade auch wieder Gesellschafter, Geschäftsführer, größte Vorsicht. Bei dir würde das gehen. Ja, also wenn dein Arbeitgeber dir eine Rolex schenkt und die kostet jetzt 10.000 Euro, dann geht es.
Thomas, schenkt mir mal eine Rolex.
Genau, also er darf die 10.000 Euro steuerlich absetzen. Und das Schöne, bei deinem Gehalt kommt keine Sozialversicherung drauf. Ne? Also, weil normalerweise zahlt auch der Arbeitgeber hier noch Sozialversicherung. Ja, und du, ja, und das spart man sich. Für den Arbeitgeber kostet es trotzdem 30% Pauschalsteuer. Ja, also für den Thomas würde es heißen, die Rolex kostet jetzt 10.000 Euro, ihn kostet es aber 13.000 Euro, weil er übernimmt ja deine Steuer und deswegen ist bei dir steuerfrei.
Okay.
Also es ist immer ein optimales Goodie für den Arbeitnehmer.
Und er gibt zwar 10.000 aus, zahlt nochmal 3.000 Steuer, setzt ja aber auch die 10.000 gewinnmindernd ein.
Und auch bei die 3.000.
bei einer GmbH sind ja auch 30%, sage ich mal, die Steuern auf den Gewinn in der GmbH. Das heißt auch 3.000, die er sozusagen spart. Das heißt, diese 3.000 Steuern, die er zahlt, die spart er gleichzeitig auch.
Genau, also er hat Kosten von 13.000, ne? 10.000 die Rolex und 3.000 Euro Pauschalsteuer, die er für dich übernimmt, hat 13.000 Euro Kosten. Und diese 13.000 Euro sind natürlich bei ihm steuerlich abzugsfähig, klar. Das wäre aber ja, wenn er dir einen 10.000 Euro Bonus Gehalt bezahlt, genauso. Ne? Also dann ist alles, was an Personalkosten entsteht, steuerlich abzugsfähig.
Ja,
also das hat er immer. Bei ihm ist es immer steuerlich abzugsfähig. Der große Vorteil liegt bei dir, dass du in dem Fall keine Sozialversicherung und keine Steuern drauf bezahlen musst. Und somit 10.000 Euro bekommst. Also Rolex.
Sind es da nicht auch Punkte, die ich mal berücksichtigen sollte, wenn ich zum Beispiel eine Gehaltserhöhung will? Ist doch viel besser, wenn ich dann, sagen wir mal, eine Rolex im Jahr bekomme, als eine Gehaltserhöhung.
Ja, klar. Und bei der Rolex hast du noch den Vorteil, dass, wenn du es dementsprechend so auch ja machst, eine Wertsteigerung hast, ne?
Ja, genau. Und wenn ich die jetzt immer nach Liste einkaufen könnte, dann könnte ich sie direkt fürs Doppelte verkaufen. Ja, das wäre auch gut, ja. Die meisten jedenfalls, ne? Okay, verstanden.
Ja, und das ist halt das Schöne mit dieser Mitarbeiterkarte, da kann ich dir die 10.000 Euro draufladen. Ja, und dann kannst du damit deine Rolex selber kaufen. Ja, weil nicht jeder will ja vielleicht eine Rolex, der andere will damit in Urlaub gehen. Egal, was er damit tut, ist ein Sachbezug, das kaufe ich mir dann. Und ja, ein weiterer Vorteil jetzt von diesen 44 Euro, die kann ich halt auch ansparen. Also ich muss die nicht in diesem Monat ausgeben als Arbeitnehmer. Ich muss sie irgendwann schon ausgeben, weil es verfällt nach 3 Jahren. Also da würde dann die ersten 44 Euro werden dann verfallen. Das ist einfach diese Gutscheinlösung. Aber 3 Jahre könnte ich theoretisch jeden Monat 44 Euro ansparen und kann mir dann halt was Großes kaufen oder was auch immer. Ich muss es aber nicht monatlich ausgeben.
Ja, okay.
Und die 10.000 Euro muss er auch nicht, was da gerade als Frage kommt, die muss er auch nicht ausgeben in dem Jahr. Aber klar, bei 10.000 Euro kann das dann für den einen oder anderen mal schwierig werden, ne, dass er seine Mitarbeiterkarte überhaupt hier alles loswerden, was da drauf ist. Klar, weil da auch die Gefahr besteht, dass es verfällt. Ne? Also gerade wenn höhere Beträge drauf sind.
Aber dein Gedanke als Unternehmer ist quasi zu sagen, okay, ich biete meinen Mitarbeitern einen zusätzlichen Anreiz und statt denen jetzt 100 Euro mehr Gehaltserhöhung zu bekommen, dass sie diesen Effekt haben in der Hosentasche, im Nettogehalt quasi, gebe ich ihnen lieber diese Mitarbeiterkarte und kann zu ihnen sagen, hey, guck mal hier, du kannst 44 Euro im Monat zusätzlich ausgeben und das kannst du überall nutzen, bei sämtlichen Supermärkten etc. Und du musst aber nicht die 100 Euro tragen, sondern die 44, so meinst du es, ne?
Ja, genau. Ja. Du zahlst praktisch aus nicht versteuertem Gehalt. Ne? Sonst kriegst du halt 100 Euro Bruttogehalt, da wird deine Sozialversicherung und alles und Steuer abgezogen. Ja, also es bleibt dir weniger als 50 Euro, je nach Steuerklasse. Das ist hier die Thematik. Und so, ne, so war auch meine Serie aufgebaut. Nutzt euren Arbeitgeber. Ja, also zusammen mit eurem Arbeitgeber könnt ihr euer Gehalt wesentlich optimieren. Ja, ich bekomme dann immer ja die Frage, ja, was ist aber dann mit meiner Rente? Ne? Weil wenn ich natürlich keine Sozialversicherung bezahle, auf jetzt diese 44 Euro, dann wird natürlich auch meine Rente geringer. Ja, aber wir kennen alle die Thematik, was kriege ich überhaupt noch von meiner gesetzlichen Rente? Ja, würde ich gar nicht mehr berechnen, weil letztendlich das sind Pfennigbeträge, ja, Centbeträge, ja, was das nachher in der Rentenversicherung ausmacht.
Also, ja. Was passiert, wenn der Mitarbeiter mehr als 44 Euro im Monat ausgibt?
Ja, das geht mit der Karte nicht, weil das ja eine Prepaid-Karte. Das heißt, das, was draufgeladen ist, das kann ich ausgeben. Und ich bin nicht auf den Monat begrenzt, weil nur der Aufladebetrag, also ich als Arbeitgeber muss aufpassen, ich lade jetzt im April die 44 Euro drauf. Ja, verpasse ich den April, ne, dann kann ich das im Mai nicht nachholen. Dann habe ich im Mai halt auch nur 44 Euro. Ja, also da ist das Problem auf Arbeitgeberseite. Aber der Arbeitnehmer kann alles, was auf der Karte ist, im Monat verbrauchen oder halt, wie gesagt, ansparen. Er muss es nicht ausgeben. Ja, also er kann es praktisch für den Urlaub verwenden, ja, weil er dann dort alles mit Visa bezahlt.
Okay, verstanden.
Im Moment ist es noch so, ne, dass das wieder nur auf Deutschland begrenzt war. Ja, also auch hier gab es Einschränkungen. Früher war es überall möglich, also überall auch im Ausland konnte ich mit Visa bezahlen. Jetzt hat man es auf Deutschland beschränkt. Jetzt sieht aber die Gesetzesänderung wieder so aus, dass es wieder weltweit geht. Ja, also auch hier Erleichterung für den Steuerpflichtigen. Und es wird erhöht auf 50 Euro. Ja, also auch der Betrag wird höher. Also auch das nur positiv.
Und du hast das halt heute nochmal angemerkt, weil wir sind ja bei Tipps für die Steuererklärung. Dein größter Tipp ist quasi als Arbeitnehmer sozusagen mit dem Arbeitgeber mal zu sprechen und den aufzuklären, was es darüber hinaus noch für Optionen gibt wie diese. Oder wie ist dein Gedanke?
Genau, also spätestens bei der nächsten Gehaltsverhandlung holt den Arbeitgeber mit ins Boot. Ich habe heute ein Problem, ja, auch sozialversicherungsrechtlich, steuerrechtlich noch nicht mal, aber sozialversicherungsrechtlich, wenn ich in der Umwandlung bin. Viele Dinge kann ich auch umwandeln, ja, das heißt die 44 Euro, wenn ich heute 2000 Euro brutto verdiene, hey, dann kann ich zu meinem Arbeitgeber gehen und sagen, hey, wandelt mir die 44 Euro um, ja, dann kriege ich nur noch 1956 brutto plus 44 Euro Mitarbeiterkarte. Das würden wir heute nicht mehr empfehlen, sondern zu sagen, nee, immer zusätzlich, damit es auch sozialversicherungsfrei bleibt.
Würde ich generell empfehlen bei einer Gehaltsverhandlung.
Genau, also bei der Gehaltsverhandlung sind wir sowieso mal anders, ja, aber ich war jetzt, ne, auch das laufende Gehalt zu verändern, das war dann auch oftmals, kann ich das mit dem Arbeitgeber ja, hätte ich das machen können, ohne dass jetzt der Arbeitgeber mehr belastet ist. Das ist dann das Schöne. Bei einer Gehaltserhöhung, egal in welcher Form, belasche ich natürlich auch den Arbeitgeber. Aber trotzdem immer, ne, so verhandeln, was gibt es alles für steuerfreie. Hoppla, bist du vom Stuhl gefallen.
Ja. Oder das Handy. Ja. Ich hör dich, Johannes, du kannst ruhig weitersprechen. Ich muss hier nur den Stick hier neu aufbauen.
Du bringst mich so aus dem Konzept, da kann ich nur noch trinken.
Ich hoffe, das hält jetzt hier das Ding.
Ja, und also es gibt ganz viele Möglichkeiten, ja, wie ich den Arbeitgeber halt, sag ich mal, mit meinem Gehalt ja, da alles optimieren kann. Ja, von Telefonkosten angefangen, ja. Ich habe ja dann das Beispiel 9% Zins pro Jahr. Ja, tatsächlich, das geht. Ja, da habe ich ganz viele Rückfragen bekommen. Wie soll das funktionieren? Ja, das geht doch gar nicht und so weiter.
Das habe ich nicht verstanden. Was meinst du, 9% pro Jahr? Das verstehe ich.
Ja, ich habe so ausgerechnet, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, ich kam auf 9%. Da ging es darum, dass ich eine betriebliche Altersversorgung mache. Und heute habe ich ja schon oft das Problem beim Arbeitnehmer, wenn ich hier betriebliche Altersversorgung sage, ja, dann rennen alle davon. Ja, die Versicherungslösung, ja, und ich kriege doch nachher eh nichts. Ja, aber es gibt halt Lösungen. Ja, zusammen, auch hier wieder zusammen mit dem Arbeitgeber, ja, wo ich locker auf 9% Verzinsung komme im Jahr, aber ohne Zinseszins gerechnet, ne? Also ich kann jetzt nicht jedes Jahr 9% und wieder oben drauf. Aber jetzt einfach mal so gerechnet, ja, ich habe ein Beispiel gemacht, 30 Jahre und es wären 270%. Ja, dann bin ich bei 9% pro Jahr. Und das ist sicher, ne? Also es ist keine Hochrechnung, sondern definitiv, ne, kann ich genau ausrechnen, wie die Rendite nachher sein wird. Natürlich muss ich 30 Jahre arbeiten, ich muss 30 Jahre in diese Unterstützung so einbezahlen. Ich brauche 30 Jahre meine Arbeitgeber oder halt einen anderen, der das dann auch tut. Das sind natürlich die Voraussetzungen.
Ja, und das hast du in einer deiner Zaster-Booklets?
Ja, genau.
Ja. Okay, und die findet man bei dir im Profil. Da sind ganz viele, also wir werden ja sowieso nicht alles jetzt hier machen können. Ich glaube, da hast du, wie viel hast du da inzwischen schon massiv? Einige, ne?
Ja, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Und ich bin gerade ja an vielen Themen dran. Ja, also ob das jetzt die Immobilien GmbH ist, ja, wo es darum geht, mache ich die Immobilie in die GmbH oder im Privatbereich. Ja, also da mache ich gerade auch Booklets. Ja, also immer einfach reingucken und ich veröffentliche es in der Regel ja bei Insta, wenn da was Neues kommt. Auch das Kurzarbeitergeld, das haben wir heute jetzt gar nicht angesprochen, das ging jetzt wieder total den Bach runter. Auch da ganz wichtig, Kurzarbeitergeld ist steuerfrei, aber es kostet Steuern. Leider ist so in meisten Fällen. Aber da einfach mein Booklet angucken, da steht das alles drin.
Also wer nee, das da muss ich jetzt nochmal erklären, Johannes, das habe ich nicht verstanden. Kurzarbeitergeld, nochmal langsam. Kurzarbeitergeld, wie hast du es gesagt? Erklär mir das nochmal.
Kurzarbeitergeld grundsätzlich steuerfrei, aber es kostet mich Steuern. Also okay. Ein Paradoxon. Ja, also es unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Ja, jetzt in der Summe sehr kompliziert. Es kostet mich sehr wohl Steuern. Es kommt auf den Sachverhalt drauf an. Das Problem ist, dass der Arbeitnehmer, der Kurzarbeitergeld bekommt, bekommt das Geld praktisch netto auf sein Konto bezahlt. Er hat dann gar einen großartigen Unterschied, als wenn er ein normales Gehalt bekommt. Ja, weil da kriegt er ein Bruttogehalt und die Lohnsteuer wird bezahlt. Und beim Kurzarbeitergeld bekommt er ja nur das Nettogehalt. So, aber dieses Nettogehalt, was er hier bekommt, unterliegt noch der Steuerpflicht. Ja, und zwar dem Progressionsvorbehalt. Ja, das ist dieser tolle Begriff. Das ist zwar weniger, aber es entsteht noch eine Steuer, die er nachzahlen muss, weil es der Arbeitgeber nicht abgeführt hat. Mhm. Ja, und das ja, ist sehr gefährlich.
Das heißt, die Menschen, die Kurzarbeitergeld bekommen haben, die werden wahrscheinlich auch alle aufgefordert, eine Steuererklärung zu machen, weil wir haben ja vorhin gelernt, wenn dich das Finanzamt nicht auffordert, dann verschenkst du Geld. Und das heißt, hier würden sie ja Geld bekommen und das wissen sie natürlich, also werden sie dich auffordern?
Ja, genau. Also Kurzarbeitergeld wird aufgefordert. Also ich muss über einen gewissen Betrag liegen. Ich glaube, 410 Euro ist noch richtig im Kopf habe. Also wenn ich jetzt nur 300 Euro Kurzarbeitergeld bekommen habe, dann werde ich auch nicht aufgefordert. Aber bei über 410 Euro ist, glaube ich, die Grenze. Dann werde ich aufgefordert. Und in diesen Fällen gibt es sogar Fälle, die kriegen eine Erstattung. Warum? Weil sie Steuerklasse 1 sind und sie bisher, wenn sie ihre Steuererklärung gemacht hätten, eine Steuererstattung bekommen hätten, als Beispiel 1000 Euro, und jetzt bekommen sie halt aufgrund von Cook nur 400 Euro. Also das sind dann die positiven Fälle. Also das gibt es dann, die werden aufgefordert und kriegen trotzdem eine Erstattung. Mhm. Aber viele werden halt aufgefordert und die müssen wirklich nachzahlen.
Okay, Johannes, hast du auf deiner Liste noch ein Hack zu guter Letzt?
noch ein Hack? Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, was haben wir denn alles angesprochen? Was steht hier noch drauf? Gut, Umzugskosten, also das ist auch immer ein beliebtes Thema.
Okay.
Ist eigentlich einfach. Ne? Also wenn ich natürlich jobbedingt umziehe, dann alle Kosten einfach zusammen. Ja? Da ist ja wirklich alles abzugsfähig. Auch hier haben wir wieder die Besichtigungen, ne, von der Wohnung, was auch immer, von der neuen Wohnung, kann ich natürlich alles ansetzen. Das wird oft vergessen, weil ich dann halt vielleicht fünfmal irgendwo hinfahre oder auch verschiedene Orte mir anschaue. Also auch das einfach alles zu dokumentieren, weil das gehört alles zu den Umzugskosten. Und oftmals wird es halt vergessen, weil ich viel öfters irgendwo hinfahre.
Vielleicht gucke ich mir auch erstmal fünf verschiedene Städte in ganz Deutschland an.
Hey, klar, kann sein. Ja, also je nachdem, bei welchem Arbeitgeber ich mich bewerbe, dann kann es ja sein, ja, dass ich da anfangen kann, ob das jetzt in München oder in Hamburg ist, ja, weil beides geht.
Ja, na, ich gucke mir einen im Bodensee an und einen in Nordfriesland.
Ja, ja, genau. Und noch auf Mallorca vielleicht, ne?
Naja, und ab 12.05. dann auf Mallorca.
Ja. Ja, also wie gesagt, immer die Dokumentation. Und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, ja, der auch viele Arbeitgeber haben ja eine Kantine. Ja, und da kann ich ja auch als Arbeitnehmer essen. Es gibt aber natürlich auch viele Arbeitgeber, die das nicht haben. Ja, und auch hier gibt es diese wahnsinnige Möglichkeit, ich muss gerade nachgucken, im Monat 98,55 Euro. Ja, also das dürfte genau der Betrag fürs Jahr 21 sein, den ich hier steuerfrei kassieren kann für Verpflegung. Das gibt es eigentlich schon relativ lange. Das ändert sich jedes Jahr. Jedes Jahr wird dieser Satz etwas höher. Aber früher war das relativ kompliziert, wenn ich das meinem Arbeitnehmer zur Verfügung stellen will. Aber heute gibt es dafür Apps. Ja, und dann kann ich den Essensbeleg, ja, den ich da habe als Arbeitnehmer, einfach in meine App abfotografieren. Und es landet nachher alles beim Arbeitgeber. Und der kann mir halt dann diesen Tagessatz erstatten. So, dass ich auf 98,55 im Maximalfall, das sind 15 Tage, also irgendwas mit 6 Euro irgendwas, kommen kann. Und da ist halt witzig, ne? Das kann die Pizza sein, die ich mir bestelle. Ja, alles ist hier möglich. Es geht aber immer nur ein Essen am Tag. Ja, also das ist nachher Voraussetzung. Ja, aber das ist ja alles dokumentiert über den Beleg, weil da steht Datum drauf und so weiter und so fort. Ne? Das soll im Prinzip das Essen der Kantine ersetzen. Für die Firmen oder die Arbeitnehmer, die keine Kantinemöglichkeit haben. Und da kann ich auch ein Essen, im Edeka, ja, was ich da einkaufe, kann ich da absetzen. Ja, also auch der Punkt eigentlich ganz wichtig, weil auch das haben viele Arbeitgeber auch nicht auf dem Schirm. Aber klar, da brauche ich eigentlich die App-Lösung, aber da gibt es mittlerweile super coole Lösungen, auch für den Arbeitgeber, weil das im Bereich des Arbeitgebers sehr kompliziert ist.
Hier hatte mir jemand geschrieben, ob auch eine Einladung zum Bewerbungsgespräch als Nachweis reicht. Die Frage ist mir schon vom Mindset zu devot. Also wenn ich eine Einladung für ein Bewerbungsgespräch habe, dann würde ich damit auch reingehen in die Nummer, die ausdrucken und das entsprechend absetzen. Also nur vom Mindset, nicht immer so ein angstbasiertes Mindset haben. Das höre ich immer ganz oft raus. Letztens hatte ich auch, ich mache ja nicht gerne Coaching, weil ich nicht gerne meine Zeit gegen Geld verkaufe, aber bei einem helfe ich tatsächlich. Und der hat jetzt auch sein erstes Unternehmen gerade oder seine erste unternehmerische Tätigkeit, so ist wahrscheinlich richtig. Und da kam jetzt die steuerliche Voranmeldung, ja, und die Unterlagen. Und das hat ihn so gestresst, ja, diese 1000 Felder, die da drin waren. Und was ich damit sagen will, dass ich glaube, man sollte sich von diesem Thema, vom Mindset her, auch nicht ganz so stressen lassen, ja. Wenn du den Nachweis jetzt hier hast, im Sinne von einer Einladung zu einem Bewerbungsgespräch, also was will man denn noch dann haben, ja? Ja, ich kann ja nicht, weiß ich nicht, ich kann ja nicht unterschreiben lassen mit einem Foto noch. Also das ist schon Nachweis genug aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie du da denkst.
Ja, wahrscheinlich meint der oder die ja auch, dass er nur eine Einladung hat und die Einladung wurde nicht angenommen. Das gibt's ja auch. Ja. Aber klar, also da sage ich immer manchmal, ich stand besser nicht beim Steuerberater zu sein, weil privat kann ich alles angeben. Ja, und nochmal ganz anders dokumentieren, wenn wir es als Steuerberater tun, ja, dann frage ich bei dir nach, hey, du hast hier eine Einladung, warst du auch dort? Und dann sagst du zu mir, ja, und dann sage ich, ja, super, alles gut. Ja,
also. Ich find die Vorstellung ganz schön, wenn man mal im Bewerbungsgespräch ist und dann sagt, so passt mal auf, Jungs, für die Steuererklärung im nächsten Jahr müssen wir nochmal ein Foto hier zusammen machen, rückt mal alle ein bisschen zusammen.
Ja, aber das wäre mal cool. Das hatte ich jetzt auch noch nie beim Bewerbungsgespräch. Ja, und das wäre beim Steuerberater ja geil, ne? Weil dann denkst du, hey, super, die kennt sich aus.
Stimmt, ne? Stimmt, ne?
Dann könnten wir unsere Meinung, die wir vielleicht vorher hatten, dass wir sie ablehnen, sagen, hey, scheiße, die brauchen wir unbedingt.
Ja.
So, also warte mal, eins hatte ich noch. Ne?
Gerne.
Ja, okay. Also das sind... Das ist wieder ein längerer Punkt. Ja, das müssen wir, glaube ich, nächstes Mal angehen.
Nee, mach mal, komm.
Was? Scheiße. Muss ich erst gucken, wo ich es aufgeschrieben habe. Und zwar, ja, weil das, die Fragen kommen ja immer, ja, dass ich mich im Nebengewerbe selbstständig mache, ja, oder einfach ja mal anfange mit dem kleinen Gewerbe. Ja, und dann geht es ja einfach darum, was kann ich alles absetzen? Ja, und da habe ich mir dann einfach mal aufgeschrieben, ja, was für Dinge da drunter fallen. Ja, also von Reinigungskosten, Versicherung, Gebühren, Beiträge, Betriebsbedarf, Dekoration, Telefon, Handy, Internetkosten, Übernachtungskosten, Fortbildungskosten, Verpflegungsmehraufwendung, Reisekosten, ne, gefahrene Kilometer. Ja, also ich will damit nur sagen, in dem Moment, wo ich mich selbstständig mache, auch gerade mal nur nebenher, auch als Kleingewerbe, gibt es ganz viele Bereiche, wo dann meine privaten Kosten, die ich sowieso habe, plötzlich in den Betrieb gehen. Und wenn es nur anteilig ist, ja, also das heißt ja nicht, dass jetzt 100% meiner Telefonkosten plötzlich betrieblich sind. Ich telefoniere ja auch noch privat, aber zumindest einen Anteil kann ich in den betrieblichen Bereich verlagern. Und das ist immer der größte Vorteil auch vom Arbeitnehmer, dass er Kosten, die er sowieso hat, plötzlich halt abzugsfähig bekommt.
Vom Arbeitnehmer, achso, du meinst der Vorteil vom Arbeitnehmer, der sich nebenbei ein Gewerbe anmeldet und gewerblich aktiv wird.
Genau, ne? Und jetzt nehme ich dich als Beispiel, ne? Mit deinem Insta-Account bist du schon sehr erfolgreich, ja? In Anführungszeichen. Das reicht schon mit Sicherheit für ein Kleingewerbe, ne? Und so kann ich heute halt sehr schnell gewerblich tätig werden, sogar mit meinem Hobby. Ne? Und plötzlich habe ich halt auch mein iPhone und Telefonkosten und alles, was ich sonst ja auch habe, steuerlich abzugsfähig.
Ja, es steht im Kont sogar so drin oder noch extremer gesagt. Ich weiß gar nicht, ob die das schreiben oder ob ich mir das dazu gedacht habe. Das kann natürlich auch immer alles sein. Aber extrem ausgedrückt in der heutigen Zeit, wo man aus meiner Sicht übers Internet allein schon tausende Möglichkeiten hat, Geld zu verdienen nebenbei, ja, Affiliate Marketing und dies und schieß mich tot, ja, was es da nicht alles so gibt. Dass es quasi völlig doof ist, nicht ein Gewerbe anzumelden, weil sobald du ein Gewerbe hast, und Gewerbe hat natürlich auch ein paar Pflichten und Aufgaben und Gewinnerzielungsabsicht, ne? Wenn du da nie Gewinne erzielst, wird irgendwann auch das Finanzamt sagen, das ist ja eine Liebhaberei, was du hier machst und eben kein Gewerbe und dann musst du wieder rückwirkend irgendwie zurückzahlen. Aber ich meine, eine Gewinnerzielungsabsicht zu haben, sollte man ja auch haben, aus meiner Sicht, wenn man ein Gewerbe betreibt, ja, und nicht nur ein Gewerbe aufmachen, was nur dazu dient, nur Verluste zu machen. Das wäre jetzt nicht aus meiner Sicht sinnvoll. Und so extrem haben sie es, glaube ich, ausgedrückt, so nach dem Motto, du bist quasi blöd, wenn du kein Gewerbe hast.
Ja, also ich formuliere es mal so, ne? Also du machst jetzt ein Gewerbe und du kommst auf 5.000 Euro Einnahmen mit deinem Gewerbe im Jahr. Ja, das reicht ja schon vollkommen, wenn ich plötzlich 4.000 Euro Kosten geltend machen kann, die ich ja sowieso habe. Und natürlich, wenn ich 4.000 Kosten zusätzlich generiere, ja, aufgrund von meinem Gewerbe, dann ist dieser Spread natürlich geringer. Aber wenn ich 4.000 Euro Kosten deswegen mein Gewerbe verlagern kann, dann zahle ich nur auf 1.000 Euro Gewinn Steuern, ja, und kriege aber 4.000 Euro Kosten, die sonst gar nicht abzugsfähig sind, in die betriebliche Sphäre. Und da ist der große Hebel.
Was
Ja, und
gibt es denn für ein Gewerbe, wo ich Reisen absetzen kann?
was Eisen?
Reisen,
Also
ich glaube, Reisen sind meine größte Kostenposition im Privaten.
Eben, also Reisen, da hat man natürlich auch oft die Problematik mit dem Finanzamt, ne? Weil da kommt es immer drauf an. Ja, theoretisch kann ich heute, wenn ich zu einer Aktionärsversammlung nach Amerika reise, ja, kann ich die in dem Bereich, wenn ich das gewerblich betreibe, in meiner GmbH ansetzen. Ne? Oder halt nur prozentual, da muss ich immer wieder dokumentieren. Ja, oder ich habe jetzt auch gerade eine Diskussion mit einem Koch, ne? Der ist jetzt Corona, der macht nichts, jetzt reist er nach Amerika. Und dort tritt er in Kochshows auf. Dann habe ich gesagt, natürlich, das ist alles betrieblich. Aber er muss es dokumentieren. Ja, also die Kochshow, die hat ja ein Programm, da tritt er ja tatsächlich auf. Also das ist das Einfachste. Er dokumentiert das alles. Ja? Und seine Frau geht auch noch mit, ja, aber die ist ja auch angestellt bei ihm. Und so kann ich alles dokumentieren und dann sind die 10 Tage Reise vielleicht nicht vollständig abzugsfähig, ja, aber vielleicht so 80%. Ja, und das
Aber
reicht auch.
ich hab eine andere Idee, Johannes. Ich habe eine andere Idee.
Jetzt
Das
pass
ist
auf.
sowieso eine Geschäftsidee, die ich machen will, weil ich reise sowieso nicht so gerne alleine, sondern die besten Reisen sind die, wo ich mit guten Menschen zusammen bin und auch gute, neue, inspirierende Menschen kennenlerne. Das gibt mir enorm viel. Ja? Nur finde ich die auf meinen Reisen nicht, also nehme ich sie mit. Und gründe ein Unternehmen, wo ich mit guten Menschen an noch bessere Orte dieser Welt hingehe und quasi eine Woche eine Art Mastermind mache. Und diese Leute bezahlen dafür einen Betrag X.
Klar, hast du kein Problem. Ne?
Ja, so, das will ich hören, das will ich hören, Johannes.
Scheiße. Wichtig, Dokumentation. Ne? Da geht die Dokumentation über alles. Ne? Und ich finde es ja auch immer schön, wenn man am Schluss so einer Reise ein Zertifikat bekommt. Ja, also die Teilnehmer oder die Menschen, die du mitgenommen hast, ein Zertifikat bekommen. Ne? Dass sie hier 10 Tage oder eine Woche eine gewisse Gehirnwäsche unterzogen oder wie auch immer.
Gehirnwäsche.
Ne? Also da hast du alle Möglichkeiten. Ja? Wenn du das richtig dokumentierst, funktioniert das.
Ja,
Natürlich,
ja.
ne? Also Reisen immer, Finanzamt schaut da halt ganz genau hin. Ja, und da musst du halt noch genauer dokumentieren. Und das ist wie wenn du eine Party machst, ja, und 100 Gäste einlädst und alle 100 Gäste sind deine Kunden, ja, oder Lieferanten, ja, also alles betrieblich. Ja, da guckt das Finanzamt auch genau hin. Hey, sind da nicht noch 50 Freunde dabei? Wenn du es richtig dokumentierst, ja, und wenn deine Freunde auch deine Geschäftspartner sind, ja, geil. Ja, also das lässt sich nicht teilen, dann ist er hier Geschäftspartner.
So mache ich das ja, bei die alle meine Freunde sind bei die wichtigste Stunde. Genau. Ja, alle sind in der Community drin. Wer nicht da drin ist, ist nicht mehr mein Freund.
Ja. Und da kommt ja gerade die Frage von Klaus Günther. Natürlich sind die Kosten, die dann der Klaus Günther hätte, ja, für die Reise hier mit Maurice, ja, Werbungskosten. Ja, im Bereich, ja, das, was ich vorhin schon gesagt habe, Coaching. Ja, Persönlichkeitscoaching oder wie auch immer, ne, was es halt gerade ist. Auch hier die Dokumentation wichtig.
Ja, es wird ja auf den Reisen auch Programm geben. Ja? Das ist ja nicht, das ist ja nicht eine Mallorca-Reise, wo man in den Bierkönig geht und jeden Tag Bier-Weltrekorde im Saufen aufstellt, sondern das verbinde ich auch nicht mit, mit inspirierenden Reisen, aber was ich genau dazu darunter verstehe, werde ich dann zu gegebener Zeit nochmal erklären. Aber ich wollte nur mal fragen.
Genau. Aber klar, also das gilt für beide Seiten. Ne? Die eine Seite muss es dokumentieren, damit Betriebsausgabe und alles da läuft. Und derjenige, der es bezahlt, natürlich genauso. Und wenn der Arbeitnehmer ist, dann habe ich hier halt auch wieder die Herausforderung zu erklären, dass es Werbungskosten sind. Wenn derjenige Unternehmer ist, ja, ganz klar, dann ist es einfacher. Dann hat er halt hier Betriebsausgaben, weil er sich ja in irgendeinem Bereich fortbildet oder ein Coaching macht, im betrieblichen Bereich immer abzugsfähig. Also ganz egal, was das ist. Ne? Also ich habe jetzt neulich oder schon wieder länger her den Kurs von Wim Hof gebucht, ne? Atmen. Naja, natürlich steuerlich abzugsfähig. Auch für mich als Steuerberater. Weil das hier Persönlichkeit, ja, das hilft mir ja in allen Bereichen. Ja, und dann hilft mir das natürlich auch betrieblich, steuerlich abzugsfähig.
Du musst den Kurs nicht von Wim Hof buchen, sondern von Frank Rosa.
Ja, da bin ich jetzt auch dran. Das wird definitiv bei Lemminger gemacht und ich habe ihn hoffentlich schon erfolgreich vermittelt, wo ich dann auch teilnehme. Ja, super.
Ja. Nee, Johannes, besten Dank. Wir haben schon wieder 90 Minuten geknackt hier. Das geht immer super fix und wir schaffen gar nicht all das, was wir machen wollen. Ich glaube, als Empfehlung in jedem Fall nochmal die Booklets bei dir durchzulesen in deinem Profil. Das kommt ja hier auch per Podcast rein. Wir packen es da mal auch in die Notes mit dazu. Also das Profil heißt Zacharias Zaster und nicht wundern, Johannes sieht auf dem Profil anders aus als hier.
Minimal.
Minimal anders. Und ja, ansonsten viel Erfolg bei der Steuererklärung. Ich bin jetzt auch dran, die nächsten Wochen mich da mal hinzusetzen, Belege nochmal alle zu sortieren. Das ist immer ein großer Akt, wie ich finde. Ich werde immer disziplinierter, das gleich im laufenden Jahr anständig zu machen. Aber bin sicherlich auch noch nicht bei der Endstufe der disziplinierten Abhefterei gelandet. Aber schon deutlich besser geworden. Und besten Dank, Johannes. Ansonsten für euch noch die Bitte, haut mal einen Kommentar irgendwie unter die Aufnahmen bei YouTube, Podcast, Schieß mich tot, Instagram, wie es alles heißt, überall kommt es rein. Ansonsten morgen direkt ist der nächste Livestream, auf den ich mich auch schon sehr freue, mit dem Karl. Karl hat die Consorsbank mal gegründet, 1994, den ersten Online-Broker überhaupt. 1994 habe ich noch naja, mit Playmobil gespielt wahrscheinlich oder mit Lego. Da hat der Karl die Consorsbank gegründet mit 25 Jahren, im Alter von 25. Sehr spannend. Hat dann 2006 die Quirinbank gegründet. Eine Bank, was ich spannend finde, mit reiner Honorarberatung und keine Provisionsempfänger, was ja häufig ganz anders aussieht. Und jetzt hat er noch einen Robo-Advisor. Ich glaube, im letzten Jahr oder so gegründet. Also drei Finanzinnovationen, bin ich sehr gespannt auf das Gespräch.
Und jetzt darf ich auch noch kurz was sagen. Muss ich gerade noch kurz loswerden, weil meine liebe Tochter Mila im Stream mein größter Fan ist. Und dann ganz liebe Grüße, Mila, ich liebe dich. Das war's.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da will ich gar nichts mehr zu ergänzen, Johannes.
Also, ciao. Ciao.
Danke dir, danke euch, ne?
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.